Kai, ich habe ein bisschen Angst vor dieser Folge.
Warum?
Irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, worüber wir so sprechen über. Also, ich habe so ein bisschen Angst davor, dieses Spiel so zu analysieren und mich irgendwie in so einen Abwärtsstrudel zu begeben, wie viele andere, irgendwie gerade in sozialen Medien. Wie geht's dir?
Ach, ich finde, man muss immer ein bisschen drüber lachen können und als absoluter HSV-Experte kann das ja auch keine große Überraschung mehr sein, oder? Das ist ja jetzt schon öfter mal passiert, dass wir da ein paar Ausrutscher haben.
Aber der Frühling ist doch noch gar nicht.
Ja. Umso besser. Besser jetzt und die Lehren draus ziehen als später, wenn es nicht mehr geht.
Ja, ja. Aber es ist schon ein bisschen erschreckend, oder?
Ja. Also wir hatten ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, oder speziell ich hatte ja erzählt, dass es beim HSV ja nicht so spontan, also nicht so hergeleitet kommt, sondern immer so aus dem Nichts. Aber ich habe mir wieder Gedanken gemacht und da es jetzt zum zweiten Mal passiert ist, muss ich jetzt auch neue Gründe finden.
Okay.
Und ja, es sind.
Willst du uns schon dran teilhaben lassen, oder?
Ja, wenn die Folge gleich losgeht, lasse ich euch dran teilhaben.
Ah, ich bin gespannt. Geil.
HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Morrel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holzen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Aufstiegssaison 23-24 von HSV, meine Frau!
Heute sitzen wir hier zu zweit, aber wir werden den Gato gleich noch anrufen.
Ja, absolut. Und ich muss auch sagen, um auf dein Intro einzugehen, ich bin nicht im Abwärtsstrudel. Ich finde das okay.
Ich auch noch nicht, aber ich habe Angst davor.
Ja, hast du Angst davor? Aber sag mir doch mal ganz kurz, wenn du die Tabelle siehst, ja? Hättest du die vor der Saison nach 7 Spieltagen so
unterschrieben? Ja, das, ja. Natürlich, wenn du jetzt so auf die Tabelle schaust, dann ist Düsseldorf mit einem Punkt auf Platz 1 und vor uns. Es ist noch überhaupt nichts verloren, aber du hättest jetzt auch schon 5 Punkte vor Düsseldorf sein können.
Okay. Und was
eigentlich
sagst du,
müssen mit zwei Spielen.
Ich will ja hier, ich bin der Letzte, der hier was rechtfertigen will, ne?
Ja.
Aber was sagst du denn zu Schall? Also wenn dir vor der Saison einer gesagt hätte, HSV auf Platz 3 und wir hätten eigentlich schon viel mehr Punkte haben können, okay, verstehe ich. Mhm. Aber gleichzeitig hätte man dir ja erzählen müssen. Und übrigens, Schalke steht nach 7 Spielen mit 7 Punkten auf Platz 16 und Hertha krabbelt so ganz langsam von den Abstiegsrängen hoch Richtung, weil sie knapp gegen Kiel gewinnen, irgendwie Richtung Platz 9. Mhm. Ist das nicht gut, diese Jungs auf Distanz zu halten?
Ja, also ich bin ja immer ein großer Freund davon, nur auf sich selber zu schauen und nicht so auf andere Vereine und das so den Vergleich irgendwie
aber
herzuziehen.
Nicht
so. Ja, aber ja, klar, ne, wenn du dir, es geht immer schlimmer, wenn du zu so einem Verein schaust. Aber das sollte nicht unser Anspruch sein und deswegen, nee, gehe ich nicht mit. Ist mir eigentlich relativ egal, was
du
mit denen passiert.
Du hättest auch never unterschrieben, weil Pauli auf Platz 2 vor uns steht.
Ja,
das ist natürlich
und
das
Scheiß,
gar nicht. Ne?
Also das wäre wirklich die einzige These, die ich gehabt hätte, dass wir das die Saison nicht einmal mehr sehen. Das
okay.
Ärgert mich schon echt.
Aber Muchel, Hand aufs Herz, ja? Wir sind alle Menschen, ja? Und ich will keine Fehler schönreden.
Ja.
Glaubst du, die Mannschaft war vor dem Spiel saufen, gemeinschaftlich, und hat sich richtig umgepiekt?
Das will ich hoffen, das wäre nämlich eine Erklärung.
Ja, weil ich suche Erklärung und
genau.
Das war für mich eine der, ja, eine, oder ist der Fußball mittlerweile zu professionell? Können die Spieler das sich nicht mehr leisten? Ist das für dich ausgeschlossen?
Ist für mich ausgeschlossen. Also ich glaube nicht, dass sie hier auf irgendeinem Oktoberfest in Bergedorf im Zeltfest feiern waren oder unten in den Katakomben irgendwie sich dort mit Brezel und Weißbier irgendwie haben dicht saufen lassen. Nee, glaube ich nicht.
Okay, ich habe mir weitere Gedanken gemacht.
Okay.
Meinst du, Tobi Schweinsteiger, der die Mannschaft ja noch aus dem FF kennt?
Ja.
Ja?
Kennt er sie noch so aus dem FF?
Ja, er kennt vielleicht ein paar Frauengeschichten oder ein paar andere Geschichten, die nicht rauskommen dürfen. Meinst du, er hat sie in der Hand und hat ihnen vorm Spiel nochmal gesagt, Jungs, nehmt mal einen Fuß vom Gas heute?
Ich glaube, dass doch zu viel durchgewechselt worden ist seit der Zeit von Tobi Schweinsteiger, dass er das nicht mehr weiß. Ich glaube aber, dass er ganz genau weiß, wo man den HSV treffen kann und dass er da genau gezielt mit seiner Mannschaft darauf hingearbeitet hat. Und das tut umso mehr weh, wenn du weißt, dass jemand genau weiß, wie er uns kriegen kann, wo man ansetzen muss in so einer Phase, wo man irgendwie das Spiel zuvor verliert. das ärgert mich halt, ne? Dass wir da keine Antwort haben und dass wir da nicht anders mit umgehen können.
Die Liga ist halt irre ausgeglichen und ich finde, wie gesagt, ich bin großer Fan davon, weiterhin zu sagen, keine Mannschaft ist einfach bespielbar, nur weil eine Mannschaft auf Platz 18 steht, ist sie nicht, ist sie nicht schlagbar. Weil das eben auch nicht nur dem HSV passiert. Auf der anderen Seite bin ich bei dir, ich finde, der HSV müsste selbst nach einer durchzechten Nacht, ja, das kenne ich auch noch von früher, in der Lage sein, seine Leistung so abzurufen, um dann Osnabrück zu schlagen. Also man kann es in die und die Richtung. Ich glaube, dass schon irgendwie Tobi Schweinsteiger da irgendwie auch ein entscheidender Mann war, was jetzt die Einstellung seiner Mannschaft gegenüber dem HSV war. Aber klar, es ist.
Also letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass es ein Ausrutscher war. Dass wir es als Ausrutscher irgendwie.
Die These ist ja jetzt widerlegt, oder?
Die ist widerlegt. Irgendwie the Trend, der Trend ist your friend. So, scheiße, ne? Also,
Also ich habe jetzt ein paar wilde Thesen hier reingeschoben. Ich glaube, die sind gar nicht, also manchmal sind sie so lustig gemeint, aber ich glaube, so weit entfernt sind sie gar nicht, weil irgendwo müssen wir eine Erklärung suchen. Ne? Und klar, ich will jetzt niemandem unterstellen, dass er vorm Spiel saufen war, weil das ist nochmal Unprofessionalität und das ist unprofessionell und das ist dann auch nicht gerecht, wenn sie es einfach nicht waren. Aber also um mal ein paar Zahlen dann zu nennen, ja, um mal ein bisschen valider, solider zu werden, man erkennt jetzt doch, wenn man möchte, so eine kleine Linie. Also allein 4 Niederlagen aus den letzten 5 Auswärtsspielen gegen Aufsteiger. Ja, also Magdeburg, Kaiserslautern, Elversberg, Osnabrück. Anscheinend tun wir uns da doch schwer. Wir hatten mal gesprochen von, das sind ganz neue Fußballspiele, wenn wir gegen Mannschaften spielen, wo wir deutlich überlegen sind, ja, wo der Gameplan vorher klar ist, dass wir drücken und der Gegner sich hinten reinstellt und auf Konter spielt. Magdeburg jetzt mal ausgenommen. Insofern, ich erkenne da jetzt schon irgendwie so eine Schwierigkeit gegen die Kleinen.
Oder? Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Vor allem, weil.
Muss ja auch nicht immer nur taktisch sein, kann ja auch mal psychologisch sein, dass die Mannschaft sich schwer tut gegen kleinere Teams. Also dann hat es auch nichts damit zu tun, wie heiß machst du dich vorm Spiel, wie akribisch bereitest du dich taktisch vor, sondern wenn du im Kopf vielleicht da irgendwie eine Hemmschwelle hast, kann man auch da mal gucken. Also scheint ja was dran zu sein, also wenn man jetzt diese Statistik hier sieht.
Tatsächlich war es auch das erste Mal unter Tim Walter, dass wir 2 Auswärtsspiele in Folge verloren haben.
Ja, und HSV hat seit dem Abstieg 7 von 15 Auswärtsspielen beim Aufsteiger verloren. Also es ist
Man kann sagen, die Aufsteiger, die liegen uns nicht.
Nee, oder die geben ihr Herz und alles gegen uns. Das muss man ja auch mal sagen.
Gut, aber trotzdem also, musst du da ja einen Spielplan haben. Ich kann
mir nicht sagen, dass sie genauso akribisch gegen Hannover gespielt haben, ja?
Also sie haben da auch eine rote Karte bekommen, sind mit einem Mann weniger gewesen. Aber trotzdem, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aber Mann, ich finde schon beim Betreten des Spielfeldes hast du der Mannschaft angesehen, dass sie nicht da waren. Weißt du, da war die Körpersprache schon so, wo du gesagt hast, nee, fuck. Also, das wird heute nix.
Ja, es ist crazy. Weiß ich nicht. Wollen wir Gato mal anrufen? Vielleicht hat der noch was dazu zu sagen.
Ich wähle ihn einfach mal seine Nummer hier und dann schauen wir mal.
Vor allem, ich wäre ja lieber auf Platz 4, ne, als auf Platz 3. Dieser Platz 3, da bin ich allergisch gegen. Also, Rele gibt's mit mir nicht mehr. So, Gato.
Gacek. Oh. 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 Das klang wild.
Warte mal, verstehst du mich?
Jetzt verstehen wir dich. Was?
Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Moin.
Na, Gacek, was ist los?
Wie bitte?
Was geht bei dir?
Bei mir geht nicht
wie,
viel.
Wie ist die Gefühlslage?
Ja, ich bin seit einer Woche gefühlt eingesperrt.
Corona.
Ich hatte erst Corona vom Ballermann mitgebracht nach Hause. Und ich bin ja von, ne, Montag war ich ja schon wieder da und aus dem Spanienurlaub, da hatte ich Corona und dann hat jetzt meine Frau zum Glück unser Kind nicht, aber die Laune war dementsprechend so leicht im Keller und jetzt musste ich halt eine Woche auf das Kind aufpassen. Und war Vollzeit-Daddy bis auf Stillen, das hat sie gemacht. Und bin nochmal in die Rolle geschlüpft und weiß jetzt, wie einfach das Arbeiten eigentlich ist im Büro.
meinst du, Tim Walter fühlt es im Moment ähnlich, dass es im Moment nicht ganz einfach mit seinen Kindern der Mannschaft ist? Also erreicht er sie noch und wie ist die HSV-Gefühlslage?
Ja, ich weiß nicht, habt ihr schon was diskutiert oder noch gar nicht?
Ja, Kai hat so ein paar wilde Thesen auf jeden Fall gebracht. Frauengeschichten, Klassiker. Ein paar Statistiken haben wir schon hier in den Raum geschmissen. Aber da so das Spiel sind wir noch nicht so, wie du das gerne machst, chronologisch irgendwie durchgegangen. Ich hab's ja eben schon mal kurz anmoderiert, dass ich schon zu Beginn irgendwie beim Auflaufen aufs Spielfeld irgendwie das Gefühl hatte, dass die Mannschaft nicht so die Körpersprache hatte, wie man sich das wünschen würde. Und ich da schon ein ganz schlechtes Gefühl hatte. Und ich glaube, das gab uns dann auch, oder es war auch zu Recht diese Befürchtung, weil du hast es ja sofort gesehen, also da klappte ja gar nichts so, ne?
Ja, also ich hab's auch im Fernsehen angeguckt und ein Freund von mir meinte noch so, boah, die verlieren doch sicher. Also ich weiß gar nicht, warum sich da was ändern sollte, warum die gewinnen. Und ich meinte immer noch so, nee, also es fühlt sich jetzt wirklich an wie ein Ausrutscher. Und irgendwie, also obwohl letzte Woche hat sich das natürlich nicht angefühlt wie ein Ausrutscher, was ich auch gesagt habe, aber ihr kennt es vielleicht, je länger die Woche andauert, je näher man dann zum eigentlichen Spiel kommt. Also zumindest bei mir ist es, desto selbstbewusster wird man und sagt dann, ach komm, die haben wir echt weg und das war jetzt so ein Ausrutscher, man wird optimistischer und man vergisst das alles, ist man ja auch so jetzt gepolt als HSV-Fan, man wurde quasi so erzogen, dass man das immer dann so ein bisschen vergisst, weil ansonsten ist er völlig verrückt im Kopf und diesmal, ja, sind wir dann wieder so ein bisschen auf die Fresse geflogen, sage ich jetzt mal, dann war wirklich von vorne bis hinten ja, also gar nicht. Ne?
Dabei
also
sind wir mit dem 1-0 eigentlich so ganz gut ins Spiel gestartet, ne? Also,
ja. Ja. Da dachte ich auch so, okay, also gut, haben jetzt nicht so geil gespielt, aber mein Gott, jetzt treffen wir. Und das ist ja, das hat ja auch in so kleinen Stadien dann ja auch immer irgendwie so ein bisschen so Pokal-Erstrunden-Charakter, dass du denkst, du spielst jetzt hier gegen Oberligist oder sowas. Und so die Kamera ist irgendwie nicht auf 40 Meter Höhe, sondern so gefühlt über der Grasnarbe und dann glatt mit dem Tor, chippt ihn dann noch so rein wie im Trainingsspiel. Ich so, ja perfekt, das läuft ja hier. Aber danach lief, muss man sagen, eigentlich gar nichts. Ne? Da hat Bones ja auch nochmal irgendeine Statistik geschrieben. Zwischen dem Tor von Glatzel in der 12. Minute und der 72. Minute, dem Kopfball von Königsdörfer, hatte der HSV keine einzige Torchance.
Genau, und das ist neu. Also wir hatten ja schon ein paar, oder so eine Niederlage gegen Elversberg und da muss man sagen, hatte man das Gefühl, das wäre jetzt auch verdient gewesen, wenn der HSV gewonnen hätte oder wir waren irgendwie, das war auf Messerschneider das Spiel und hier hatte man wirklich das Gefühl, dass so nicht nur im letzten Viertel was fehlt, sondern eben auch schon das komplette Mittelfeld irgendwie gar kein, also der HSV hat das Spiel nicht einmal in meinen Augen unter Kontrolle bekommen und das ist gegen andere Gegner oder auch bei früheren Niederlagen halt anders gewesen, also das war jetzt wirklich so von der Leistung auch ein Totalausrutscher und nicht nur vom Ergebnis und das muss ich sagen, beunruhigt mich, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, der HSV hat mir jetzt gezeigt, dass er irgendwie fünfmal gewinnen kann und danach keine Garantie darauf hat, ein sechstes Mal zu gewinnen. Und genauso sehe ich es jetzt aber gegen Düsseldorf das nächste Spiel, dass ich nicht glaube, dass die zwei Niederlagen, eine Verunsicherung ist vielleicht da, aber ich glaube, der HSV wird sich schon leichter tun, zu Hause jetzt gegen einen etwas größeren Verein wieder spielen zu können. Also ich sehe es nicht so, dass die da.
Aber das kann ja nicht die, das kann ja kein, das kann ja nicht das Rezept sein, oder die.
Nee, ich glaube, man muss noch mehr Fokus darauf legen, also gar nicht so rezeptmäßig. Was ich damit verdeutlichen will, ist, dass der HSV oder die Truppe aktuell, die da auf dem Platz steht, sich einfach gegen kleinere Teams schwerer tut und gegen mitspielendere, gestandenere Teams einfach besser wirkt.
Aber eigentlich hätte doch nach dem Spiel gegen Elversberg, wo wir insgesamt 7 Torschüsse hatten, also Schüsse aufs Tor, da hätte ja schon die Alarmglocken angehen können. Jetzt gegen Osnabrück waren es nur 3. Das ist sogar noch mal mehr als die Hälfte, die wir weniger Schüsse aufs Tor hatten. Da müssen doch überall die Alarmglocken nach dem Elferspiel schon angegangen sein, dass man sich dann die Woche über auf so eine Mannschaft wie Osnabrück einstellt, dass man genau an so einen Sachen arbeitet. Aber
ja, das ist halt das Krasse, finde ich natürlich halt auch. Also man hat ja 1:1 mehr oder weniger genau das gleiche Spiel, ne? Haben wir ja letzte Folge schon gesagt. Und da dachte man, na gut, jetzt sind alle sensibilisiert. Dann dachte ich so irgendwann, okay, erste Halbzeit war nicht so gut, aber jetzt in der Halbzeit, da gibt es jetzt mal eine richtige Ansprache hier und dann macht er die rund und dann kommen wir raus und dann ein, zwei Wechsel noch und dann haben wir mal ein paar Chancen. Und dann dachte ich irgendwann so, naja gut, okay, also jetzt 60., 70. Minute ist nicht, aber nun gut, wir haben ja immer noch eine Schussoffensive, so ab der 80., da geht immer alles. Und alles blieb aus. Es kam nichts. Es war von Anfang nicht, ab der Halbzeit nicht, ab 80. Minute war nichts, es war auch nicht mehr ab 90. Minute irgendwas so richtig. Und es war wirklich traurig. Und ich glaube, jetzt ist die Stimmung, also beim HSV sind die, glaube ich, auch alle so ein bisschen angefressen. Ich habe nur im Abendblatt gelesen, so ein bisschen so Tim Walter, die ist safe, aber ist auch nicht safe. Also ist ja jetzt keine Garantie bis Saisonende so, sondern da wird auch jetzt immer geguckt, wie ist denn das nächste Spiel gegen Düsseldorf und vor allen Dingen dann auch gegen Wiesbaden, der wieder so ein kleiner ist.
Also wenn man Heuer Fernandes nochmal so zugehört hat, dann hat er ja auch erzählt, also sie wussten genau, was sie erwartet, aber sie konnten die Leistung halt nicht abrufen. Das spricht ja schon eher für den Kopf. Ich finde, ist das so? Also ich finde, wenn die Auswechslungen irgendwie willenlos sind und ein Trainer dadurch noch ein Spiel verliert und wenn irgendwie er streitet,
du meinst
mit der
einen zweiten Stürmer in der 90. Minute bringen?
Ja, nein, aber ich finde, also kann man bei so einem Spiel wirklich dem Trainer vorwerfen, er hätte seinen Anteil daran? Also sorry, die Spieler,
klar.
Das ist doch das Spiel, wo du sagen kannst, das muss die Mannschaft, wie schon am Anfang meinte, eigentlich schon fast betrunken gewinnen oder das muss sie ohne eine Ansprache oder ohne eine taktische Vorgabe vom Trainer gewinnen.
Also, normalerweise schon, aber das ist doch so genauso wie jetzt Deutschland gegen Japan irgendwie verliert und davor auch Wege oft verloren hat, da ist, man muss auch sagen, so, das kannst du doch Hansi nicht vorwerfen, Hansi Flick. Die haben den Adler auf der Brust, die müssen doch alles geben und gegen so einen kleinen Gegner, da muss es doch, also ich meine, klar, Freundschaftsspiel hin und her. Aber
ich fand schon bei Hansi, also bei der Nazio fand ich schon grobe taktische oder nicht taktische, aber Kaderzusammenstellung, Aufstellungsfehler, Ausrichtung falsch,
Aber das könnte man alles Tim Walter jetzt auch vorwerfen.
Ja, ich finde, das dürfte selbst...
Oh, Muchel. Nee. Die ersten kritischen Worte gegenüber
Tim Walter. Nee. Ich habe gesagt, das könnte man ihm auch vorwerfen. Ne?
Okay, also.
Also ich werfe da eher in so Spielen gegen Stuttgart oder wenn wir zu viele Gegentore bekommen, da werfe ich und die Mannschaft zu offensiv, zu weit oben stand da und keine Stabilität mehr hat, das werfe ich dem Trainer vor. Aber gegen Osnabrück, ja, also sorry, da muss die Mannschaft auch nach...
Naja, vier Gegentore gegen zwei Aufsteiger, finde ich, ist für meinen Anspruch ist, glaube, es zu viel.
Ja, total. Also finde ich auch. Ich glaube, wenn ich jetzt so Boss gewesen wäre beim HSV, dann hätte ich mich jetzt mit Tim Walter, glaube ich, in der Sommerpause zusammengesetzt und sagst, pass mal auf, Tim, so, ich finde dich geil, also ich glaube an dich, wir haben jetzt hier deinen Arsch auch gerettet mit No Matter What so ein bisschen, du bleibst bei uns, wir gehen den Weg weiter, aber zweite Jahr in Folge, jetzt gehen wir das dritte Jahr, Kaderzusammenstellung ist alles top, wenn wir jetzt wieder in so eine HSV-like-Geschichte reinrutschen, also die alten, in alte Muster verfallen, beziehungsweise die alten Fehler in Anführungsstrichen gegen die kleinen Gegner verlieren und so weiter und so fort wieder machen, dann ist die Leine ein bisschen kürzer, beziehungsweise die Zündschnur ein bisschen kürzer. Und ich glaube nicht, dass man sich das jetzt ewig anguckt. Also klar, von der Tabelle, wir sind noch gut, wir haben 13 Punkte aus dem Spiel, das ist fast der 2-Punkte-Schnitt. Es kann auch wieder jetzt gegen Düsseldorf und gegen Wien Wiesbaden, wenn wir da 4 Punkte holen, ist die Welt auch wieder in Ordnung.
Eher 6, ne, weil Pauli spielt bei Hertha, ne? Also das, der kann die Tabelle, genau wie du schon sagst, das musst du ja auch mit einkalkulieren, die Tabelle kann am nächsten Spieltag schon wieder ganz anders aussehen.
Klar, kann immer, aber ich glaube trotzdem, dass wenn die beiden Spiele jetzt, wenn wir da 0-2 Punkte holen, dann würde ich schon sagen, ist ein mittelschweres Beben im Verein. Bei 3 Punkten muss man mal gucken, wie die zustande gekommen sind und gegen wen man dann gewonnen hat und wie man gewonnen hat, beziehungsweise wie man verloren hat. Und ab 4 Punkten würde ich sagen, ist die Welt in Ordnung. Also bei Sieg und Unentschieden in den nächsten 2 Spielen. Aber es ist nicht mehr so Freifahrtschein, also würde ich sagen, so vom Gefühl her und los geht's. Bones hat mich auch geschrieben, das hat sich bezogen auf den Kicker-Artikel, der fast unmittelbar nach Abpfiff rausgekommen ist. Der HSV hat seit dem Abstieg 7 von 15 Auswärtsspielen.
Sind wir schon durchgegangen.
Schon, ne? Okay, also das ist schon crazy, ne? Ich meine, es hat Auswärtsspiele und nicht Heimspiele und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist das schon...
Okay, also nicht nur die Spieler sind in einer Formkrise, sondern auch Tim Walter ist eurer Meinung nach in einer Formkrise.
Der gehört halt immer dazu, ne? Das ist halt so der Verantwortliche. Wenn die Mannschaft nicht performt, ist der Trainer automatisch in der Krise. Ich habe noch nie
einen
Trainer gesehen, wo die Mannschaft nicht so gut ist und der Trainer bringt geile Leistungen.
Ja, nee, also war ja mein Ansatz, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich ein bisschen anders. Ich finde, wenn Trainer da muss man sich auch mal ein bisschen unabhängig machen, wenn Trainer jetzt mit dem HSV bei VfL Osnabrück antritt, und die Mannschaft so kollektiv versagt, weiß ich nicht, es sei denn, der Trainer hat gesagt, das macht er ja aber nicht, nehmt euch mal zurück, geht's mal ruhig an und gewinnen wir easy, aber das wird ja kein Trainer dieser Welt sagen. Ich glaube dann manchmal ist die Mannschaft, also man kann schon auch mal trennen zwischen Trainer und Mannschaft. Der Trainer kann ja ganz akribisch gearbeitet haben und wenn die Mannschaft sagt, wir glauben trotzdem an den Trainer, wir hören ihm trotzdem zu, aber das selber ein Kopfproblem haben, was willst du dem Trainer dann die Schuld geben? So, ne? Dann kannst du die Spieler eigentlich nur auswechseln und ich finde auch im Moment, würde mich mal ganz interessieren, gibt es Spieler bei euch, die eurer Meinung nach noch negativ rausfallen gerade, die einfach weit entfernt sind oder wo ihr sagt, die müssen raus aus der Truppe, die sind einfach im Moment zwei Spiele unterirdisch gespielt jetzt, also zum
Haya.
Beispiel. Haya? Ja, okay. Gibt es bei dir noch einen, Gato? Also Kicker hat jetzt eine 6,0 an Dompe und Van der Bremt gegeben, die wir noch sehr gelobt haben, Dompe jetzt nicht, aber...
Van der Bremt war zumindest der einzige Spieler, der in der Abwehr nicht ausgewechselt worden ist. Der Rest mit Ramosch, ja. Hatschigadunic und Haya sind natürlich alle irgendwie...
Ne? Auch da hat er alles probiert in meinen Augen mit den Wechseln, aber ja, also gibt man dann...
Aber ist das eher Verzweiflungstat, da komplett durchzuwechseln? Und also für mich, welcher Wechsel für mich so überhaupt keinen Sinn gemacht hat, in der 90. Minute nochmal Nemeth zu bringen? So, oder ich weiß gar nicht, wann es war. So, ne? Also das hätte ich mir vorher gedacht oder gewünscht. Gerade weil Glatzel in letzter Zeit auch immer gerne mit gedoppelt wird und da ganz besonderes Augenmerk auf ihn gelegt wird, weil er natürlich die größte Gefahr ausstrahlt vorne im Sturm.
Ja, also ich fand das auch nicht optimal so, aber ja, er muss vorher kommen, auf der Bank lassen, keine Option. Ich finde in der Halbzeit Ambrosius macht total Sinn.
Zurzeit unser bester Abwehrspieler, würde ich sagen. Ja, der konstanteste.
Also traurig ist, dass unser Torwart natürlich mal wieder die beste Note hatte.
Ja.
Muss man auch bedenken, ist eher ein Tiefschlag, weil ich glaube, mit einem normalen Torhüter hast du diese Saison auch schon wieder 3-4 Gegentore mehr, dann brennt die Hütte noch viel mehr. Also danke an Heuer, dass wir nur in diesem Zwischentief stecken und nicht in einem noch tieferen, ne? Aber ich bin enttäuscht von den Führungsspielern. Also ich finde, Führungsspieler müssen eine Mannschaft dann mitreißen, müssen eine Mannschaft aufwecken. Und genau das meine ich immer, dass mir so diese ganz flachen Hierarchien im Sport, wo du auch mal schnelle Entscheidungen treffen musst, nicht gefallen. Und ich glaube, Reis ist Leader. Ich glaube auch, dass Meffert gute Ansprachen hält zum Teil. Hinten raus weiß ich es nicht, weil die sind alle noch neu, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Aber auch ein Glatzel, ja, auch ein Glatzel traue ich absolut zu. Also Nacio Glatzel muss in der Lage sein, nicht nur Tore zu schießen, sondern ist jetzt so lange schon beim HSV, so eine Mannschaft dann brutal anzuschreien. Also Heuer hat es noch ein bisschen gemacht. Aber das sieht man selten, oder? Also habt ihr gesehen, dass die Spieler sich gegenseitig so mal richtig aufgefressen haben? Also wo, wenn nicht in so einem Spiel, ja, muss das passieren? Also genau in diesem Spiel müssen eigentlich Reis, Glatzel und Heuer und noch einer, ja, völlig austicken und sagen, was passiert hier eigentlich? Was ist hier eigentlich los? Seid ihr also wirklich so auch ein drüber ausrasten? Ja, weil alles andere weckt ja so eine Mannschaft dann gar nicht mehr auf. Ja, oder ist das jetzt Aktionismus, was ich hier sage? Also wie seht ihr das?
Nee, das ist schon richtig so. Also du hast natürlich Pech, so ein Mascho, also Schonlau, dass er nicht spielt, dass er sich da einer Wade verletzt hat, der soll wohl im nächsten Spiel wieder gegen Düsseldorf fit sein, aber you never know. So, das klar, der fehlt dann auch nochmal. Ja, also dass man es nicht hinbekommt, in den 90, 95 Minuten sich nicht einmal aufzuraffen, das ist tatsächlich eine neue Qualität, gab es so noch nie, ist auch bemerkenswert, bemerkenswert schlecht und auch tatsächlich so eine kleine Randnotiz, passiert normalerweise nur Mannschaften, die so ein bisschen lost sind oder die gegen Trainer spielen oder die keine Hierarchie haben, aber das habe ich ja alles tatsächlich auch, ich dachte, es stimmt alles und wir haben ein geiles Team, gute Stimmung und da ist normalerweise tatsächlich so der Fall, dass dann mal irgendjemand sagt, okay, jetzt lass doch mal anfangen Fußball zu spielen. Das war jetzt Schalte die erste Halbzeit, aber mein Gott, los geht's. Die Frage
ist, ich bin auch in dem Team, was sagt zwischentief. Also ich bin jetzt nicht im Team Krise und Hierarchien gibt's nicht und alles ist schlecht und jeden Stein umdrehen. Das finde ich sowieso Quatsch immer. Also jetzt auf die wichtigsten Punkte konzentrieren und die wieder gerade biegen, aber jetzt nicht jeden Stein umdrehen. Also ich sag, das war jetzt ein Zwischentief und wie gesagt, das sage ich auch nicht seit heute. Wir sind nicht der einzige Verein in der zweiten Liga, der jetzt irgendwie mal Ausrutscher hat. Also da kann man sich die Tabelle einfach nur mal mit Hertha und Schalke angucken. Ich glaube nur, dass der Anspruch ist ja nicht so, ne, wie Schalke und Hertha zu performen oder einen Ticken besser, sondern wenn man sieht, was man eigentlich für Möglichkeiten hätte, wenn die Mannschaft, wenn die Führungsspieler sich eventuell da zusammengerissen hätten und die Mannschaft nochmal mitgerissen hätten, dann hätten wir hier schon Polster haben können und das sehe ich einfach im Rahmen unserer Möglichkeiten und das ärgert mich, ja, aber ich sehe jetzt keine fundamental auseinanderbrechende Mannschaft, die eine Trainerdiskussion herstellen muss. Das würde ich eher sehen, wenn wir irgendwie 5, 6, 7 Spiele so verunsichert daherlaufen und irgendwie.
So viele Spiele würde Tim Walter nicht bekommen. Ich glaube, dafür ist die Zündschnur mittlerweile zu kurz.
Ja.
Also wenn man das jetzt gerade mal auch bei Instagram und die ganzen Fragen, die reingekommen sind. Ich glaube, es ist selten so viel Walter raus und ist der Trainer noch der Richtige und von Leuten, die sonst eher zum Trainer gehalten haben, aber die mittlerweile so verunsichert sind und dem Ganzen, wo die Zündschnur einfach, gezündet ist.
Ja, also ganz ehrlich, ich finde das nicht unfair, ja, also die Mannschaft, alles, was die Mannschaft jetzt an Gegenwind bekommt und auch der Coach, da können sie sich nicht beschweren, das haben die wirklich zu 100% sich selbst zuzuschreiben, so. Also das ist...
Ich glaube ja auch, dass 50-50, dass der Coach Weihnachten noch da ist, einfach nur, weil die Zündschnur, also nicht bei den, also bei den Fans auch, ja, also ich meine, die ganze, da hat auch jemand gefragt, Moche, kannst du euch mal drauf eingehen, Finn, wie die aktive Fanszene das ganze Thema denn sieht. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass bei der Führungsebene die Zündschnur kurz ist, man auch Ergebnisse liefern möchte und auch will und auch weiß, dass man es tatsächlich mit dem Kader kann. Und ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit einfach 50-50 ist, dass der HSV, dass die Mannschaft wieder so zurückfällt wie letztes Jahr. Also es muss nicht sein, es kann sein. Es ist auch dann, vielleicht würde sie es auch einfach machen unter einem anderen Trainer, aber ich glaube, dass man sich das dieses Jahr einfach nicht bieten lässt, so, oder nicht bieten lassen kann, dass es wieder so ist, weil man sich auch selber krass angreifbar macht, weil dann ist es schon wieder so, man hält ja wieder jetzt auf Kampf mit ihm an ihm fest und
ist
so.
Ist es denn so, dass man das, dann lass uns über das Wort Konstanz reden. Kann man dann trotzdem sagen, doch, wir hatten eine Konstanz drin, wir haben lange am Trainer festgehalten, das war jetzt nicht mehr so der typische Feuerstuhl wie früher. Oder müsste man dann sagen, jetzt wieder alte Muster und der Trainer hat sich die Mannschaft gerade zusammengestellt und jetzt bricht wieder alles auseinander. Neuer Trainer, neue Idee, neue Mannschaft, neue Philosophie, jetzt fangen wir wieder bei Null an?
Ich glaube, es kommt ganz krass auf die Art und Weise an. Erstmal, was ist das für ein Trainer, den man dann holt? Also ist es jetzt so ein Felix Magath als Negativbeispiel, der dann irgendwie, wo du weißt, so der bleibt dann bis Saisonende und
okay, aber Felix Magath das
oder ist es ja oder ja oder ist ein Trainer, wo man sagt so okay, wow, also ganz
Stefan Kurz
Lösung, ja, so, ja, genau, so ungefähr, so okay, ja,
ja, okay, ist Ralf Rangnick würde ja auch alles umdrehen, aber wer jetzt
würde nicht, ja, das würde mit Bolt nicht passen.
Nee, okay. Glaube ich auch, würde nicht passen so. Aber also das ist einmal so die Frage. Dann ist doch die Frage, wie wirfst du den raus? Ist das irgendwie so begründet? Ich glaube, jetzt hätte keiner in Hamburg irgendwie einen Hass, wenn, oder einen Hals, wenn man jetzt auch noch irgendwie die nächsten Spiele nicht so performt, man ist dann auf Platz 6. Dann ist es auch okay, finde ich, wenn man mal den Trainer wechselt. Man weiß ja tatsächlich um den positiven Effekt, den das haben kann. Siehe die deutsche Nationalmannschaft mit Rudi Völler, der da an der Seitenlinie ist. Und
ich glaube ja nicht, dass wir einmal auf Platz 6 stehen werden, ne? Glaube ich nicht.
Ja? Ich glaube, noch tiefer?
Nee. Ich glaube, es gibt immer eine gute Begründung und man kann immer unzufrieden sein, auch bei Siegen. Da bin ich absolut bei euch. So wie ich jetzt sage, dass wir eher im Zwischentief sind. Aber ich glaube, auf Platz 6 werden wir nie abrutschen. Dafür sehe ich irgendwie...
Kai, also gerne.
Wir würden es nehmen, wenn wir nicht abrutschen würden. Aber ihr merkt schon, es wird langsam ernst.
Was meint ihr denn? Wie viele Spiele würde Tim Walter jetzt noch bekommen? Negativ, also Spiele, sieglose Spiele.
Ich glaube 2.
Verloren oder auch unentschieden dabei?
Verloren. Düsseldorf verlieren, Wiesbaden verlieren.
Ja. Weil Wiesbaden ist ein Scheißgegner und das ist wirklich der dritte Schlechte. dann. Und da würde ich auch sagen, so, sorry, wir haben vier Spiele in Folge verloren. Da kann irgendwas nicht richtig sein. Es kommt auch auf die Alternative drauf an, ne? Du musst auch erstmal einen haben, der das ersetzen kann, weil wenn du gerade keinen hast, dann musst du doch irgendwie weitermachen, weil wen, also außer Horst, ne, da kann das irgendwie dann interimsmäßig bis Winter übernehmen und dann hast du vielleicht wieder einen oder was weiß ich so. Aber ja, das ist aber auch crazy, was denn so im Hintergrund. Stell dir vor, du verlierst jetzt gegen Düsseldorf, telefonierst du dann schon mal so secret rum, so ein paar Trainer, so hättest du Bock drauf irgendwie, so, keine Ahnung, wenn das rauskommt, ist natürlich auch die Kacke am Dampfen. Aber ja, da bin ich mal, ich bin gespannt.
Eigentlich will ich mich mit diesen Themen gar nicht beschäftigen, ne? So,
ja, ich auch nicht. Wir waren so weit weg vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, vor dieser verfuckten, verschissenen Länderspielpause, waren wir wirklich, also ganz weit von dieser Diskussion weg. Also hätte uns jemand gesagt, in zwei Wochen sprecht ihr über den Trainer.
Ja,
und,
genau,
und
vor allen Dingen auch so nervig.
Einer sagt, es ist, ja.
Auch so nervig, hätten wir jetzt irgendwie in Düsseldorf, Kaiserslautern oder Lautern, Hannover verloren, dann würde die Diskussion noch nicht ganz so scharf aussehen. Aber die Schärfe kommt ehrlich gesagt bei mir rein und deswegen habe ich auch Verständnis für die Kritik, weil die Mannschaft wirklich diesmal anders verloren hat als sonst. Also die Mannschaft hat einfach so das Spiel nie in den Griff bekommen, alle waren schlecht, es war einfach so ein anderes.
Es wirkt wie ein Einstellungsproblem.
Ja, so.
Und der Spieler, ja.
Ja. Also das war irgendwie, naja, aber gut. Ich glaube, gegen Düsseldorf zeigen wir wieder ein anderes Gesicht. Tut uns auch ganz gut, mal wieder in Hamburg zu sein.
Wie können wir denn unsere Hörer aufbauen? Wie können wir sie jetzt aufbauen für Freitag? Warum ist Freitag das Spiel anders als die letzten beiden Spiele? Was können wir jetzt Positives mitnehmen in die Woche, dass wir am Freitag ins Stadion gehen und wirklich... Und ich meine damit nicht, dass wir jetzt jedem unserer Hörer ein Dildo schenken, dass sie mit richtig entspannt und naja, ihr wisst schon, Freitag ins Stadion gehen.
Ja, also sorry, und da muss man sagen, was für ein Kontrastprogramm, auch für die Mannschaft, dass die ja auch nur Menschen sind, ja? Ey, sorry, erinnert ihr euch an die Fernsehbilder in Elversberg? Erinnert ihr euch jetzt an das Osnabrücker Stadion, an die Bremer Brücke? Sorry, die kommen erstmal wieder in den Volkspark rein, ja?
Ja.
Wahrscheinlich wieder ausverkaufte Hütte.
Ist es, ja.
So, Freitagabend.
Flutlicht.
Die,
es ist jetzt wieder früher dunkel, genau.
Das wirkt ganz anders. Also sorry, das ist so, als wir sind wieder zurück in der Champions League. War ja auch jetzt das letzte Spiel. Vielleicht stehen die Champions League-Banden da noch, vielleicht wird nochmal der Einspieler gespielt, ich weiß es nicht. Aber so fühlt es sich auf jeden Fall an. Und also da glaube ich, und dann kommt da auch mit Fortuna Düsseldorf ein Traditionsverein, der im Moment der Tabellenführer kommt. Was gibt Schöneres als den Tabellenführer zu zeigen, wer der wahre Tabellenführer ist.
Schonlau könnte wieder ein Hoffnungsschimmer sein. Mhm. Ja, dann die Fans zu Hause. Ich meine, wir hatten jetzt zwei Auswärtsspiele. Zu Hause sind wir immer noch eine Macht. Der ausverkaufte Volkspark. Also ich glaube, die beiden Sachen sollten uns schon positiv
schicken. Keine positiven Dopingkontrollen.
Genau,
der
und dann,
Woche.
Ich gehe fest davon aus, weil Heuer hat es ja schon beschrieben oder Gato ja auch, die Mannschaft ist jetzt nicht mehr so, das war ein Ausrutscher und wir müssen uns zusammenreißen. Solche Sätze gibt es, glaube ich, nicht mehr, sondern es geht jetzt im Training, glaube ich, eher heiß her. Es wird jetzt mal vielleicht eine kleine Rudelbildung geben, alle sind heiß, es wird kein Blatt mehr vom Mund genommen und alle können sich jetzt wirklich sagen, es ist alles scheiße gewesen und jetzt müssen sich hier alle zusammenreißen und einfach nur Vollgas geben. Das glaubt jetzt auch jeder, weil es jetzt eben kein Ausrutscher mehr ist. Und deswegen glaube ich, dass die Mannschaft schon während der Woche jetzt das Messer zwischen den Zähnen hat und man den HSV da endlich mal wieder so sehen wird, dass da ein paar Grätschen kommen, dass sie sich in jeden Ball reinschmeißen, weil das gibt jetzt die Spielanalyse nach Osnabrück einfach her, dass die Truppe dahinter steht. So.
Muchel, du hast es gerade angesprochen, die Dopingkontrollen. Ja. Es gab vermehrt Dopingkontrollen beim HSV und zwar auffällig viel mehr Dopingkontrollen beim HSV. Man weiß noch nicht genau warum. Vielleicht wurde wieder was entdeckt oder die haben gesagt, heute ist mal, weiß nicht, die Woche ist mal der HSV dran, keine Ahnung. Oder sie haben irgendwie einen Insider-Tipp bekommen. Also da müssen wir auf jeden Fall gucken. Ich dachte, ich habe auch ganz kurz tatsächlich so gezuckt, habe es in einer WhatsApp-Gruppe geschrieben, als Schonlau auf einmal nicht auf dem Feld war. Und man wusste, also ich wusste nicht, so, hat er sich jetzt verletzt? Oder das war irgendwie doch kurz vorher, dachte ich so, also nicht, dass der Kollege jetzt auch gedopt ist. Ich meine, ich könnte es mir bei jedem vorstellen, nur bei ihm nicht. Aber da war auf einmal auch dubios nicht gespielt, jetzt irgendwie nicht im Mannschaftstraining dabei, nur Kraftraum. I don't know, ob sie ja irgendwas irgendwie, wie sie sich wieder vermessen haben oder so, aber auf jeden Fall Augen auf bei den News, die da rum und Doping vielleicht in den nächsten Wochen noch kommen könnten.
Ja, definitiv. Das ist die NADA braucht kein Mensch.
Nee, wirklich nicht. Was mich noch nervt, ist Farai tatsächlich, der irgendwie Schmerzen am kleinen Zeh hatte und nicht im Kader war und nicht spielen konnte und jetzt ja wahrscheinlich irgendwie spielt, aber ich mag solche Spieler nicht, die einfach die Hälfte ihrer Karriere verletzt sind und zwar immer wieder ein bisschen. Also
lustigerweise habe ich da mit meinem Nachbarn drüber gesprochen, der Eintracht Braunschweig-Fan ist, und der meinte, das war schon bei Braunschweig-Zeiten so, dass er dort ständig verletzt war und immer irgendwelche Kleinigkeiten hatten. Das ist mir natürlich nie so aufgefallen, weil ich den bei Braunschweig nie so verfolgt habe. Aber laut ihm war es schon zu Braunschweiger Zeiten so, dass er dort immer ziemlich anfällig war.
Ich finde ja auch so, wenn man Mitspieler von so einem Spieler ist und dann immer im Training ist und sich den Arsch aufreißt und alle Athletikeinheiten mitmacht und da einer immer nur die Hälfte der Woche trainiert und manchmal sagt der Trainer dann, ja, hast jetzt nur die Hälfte trainiert, hat mir jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber es gibt ja auch oft Spieler, die dann, wenn alle anderen platt sind, da irgendwie im Training auf einmal den Trainingsweltmeister raushängen lassen, weil sie irgendwie Dienstag, Mittwoch sich nur massieren lassen haben. Das kommt natürlich auch immer nicht so geil, ne? Wenn du immer mit Typen, wenn du 3-4 Typen in der Starting 11 hast, die irgendwie 2 Wochen vom Monat immer nur trainieren und das kann auch nerven, weil man findet schon geil, also man spielt sich ja im Training irgendwie auch dann doch noch ein bisschen mehr ein, ja, und lernt sich im Training auch nochmal besser kennen, und wenn einer die Hälfte der Zeit da immer auf der Physiobank liegt, das fand ich persönlich immer nervig früher.
Wir haben noch Kicktipp gehabt, bei Kicktipp, Achtung, Spoiler, bevor ihr guckt, wie viele Punkte ihr gemacht habt, ich hatte bis Sonntag 0 Punkte.
Ich auch.
Also ich war wirklich.
Und ehrlicherweise weiß ich gar nicht, wie es bei mir ausgegangen ist. Ich komme hier gerade irgendwie nicht ins Internet rein.
Ich habe, glaube ich, noch 6 Punkte gemacht, weil ich das eine Ergebnis treffe mit, boah, keine Ahnung, 1-1 oder so, ja. Und das andere Kaiserslautern tippe ich 2-1, die gewinnen noch 3-1, habe ich die richtig, aber nur 6 Punkte, also immerhin dann noch 6 Punkte geholt, aber das war wirklich, ich dachte, oh mein Gott, ich habe jedes Spiel falsch getippt und also zu Recht auch, aber es war, ja, schwierig.
Was gibt's sonst zur Bundesliga noch zu berichten? Was sagt ihr zu Baumgartl bei Schalke?
Mit dem
Interview? So? Ich habe das Spiel tatsächlich, habe ich mir abends noch angeschaut, die Zecken gegen Schalke. Und habe danach auch das Interview gesehen mit Tusche und ihm und dachte auch nach diesem Interview so, wow, das war schon sehr deutlich.
Erzähl mal.
Er hat schon ziemlich deutliche Kritik dem Trainer gegenüber geäußert, dass er mit der Spielweise nicht einverstanden ist. Und das war schon sehr offensichtlich. Und das als Spieler so den Trainer anzuzählen in einem Interview nach dem Spiel, wo man sich selber die letzten Spiele nicht mit Ruhm bekleckert hat, mit seiner Spielweise. Boah.
Das finde ich ganz lustig, ne? Bei Hertha und Schalke ist der Trainer jetzt noch im Amt. Wäre beim HSV ja wahrscheinlich nicht nach 7 Spieltagen, die so verlaufen wären wie bei Schalke und Hertha, ne? Nee.
Also was ich mich noch gefragt habe, ob das jetzt seine Suspendierung in die U23 wirklich eine richtige Bestrafung ist oder ob es nicht die Bestrafung gewesen wäre, weil der in der ersten Mannschaft zu spielen bei Schalke. Aber ja, der Baumgartl.
Da brennt die Hütte auch.
Ja.
Die zweite Liga ist ein Minenfeld.
Ja, trotzdem.
Ja, aber die Tabelle, sie, also bis auf Schalke, ne, aber da oben, es formiert sich langsam. Die Hochgehören, die setzen sich jetzt oben auch so ein bisschen fest. Also die ersten 3-4 Spieltage waren ein bisschen willenlos und das sieht man schon mit Düsseldorf, Pauli, Lautern, Hannover, Magdeburg sicherlich auch ein bisschen unangenehm. Kiel die Saison sicherlich ein bisschen besser, aber halte ich jetzt nicht viel von. Und Hertha springt jetzt auch nach oben, ist jetzt in der ersten Tabellenhälfte, also ja, man sieht schon die bis auf Schalke, die sich zum Glück selber zerlegen, was geil ist, müssen wir uns jetzt auch mal sputen. Geschenkt werden wir die Saison auf jeden Fall nicht bekommen, leider.
Was tippt ihr denn gegen Düsseldorf?
Oh.
Wenn ihr 100.000 Euro setzen müsstet, was würdet ihr tippen?
2-1.
Gato, du würdest auch bei Haus und Hof über alles auf den HSV, ne? Lieber pleite als gegen den HSV. Das ist ein wahrer Fan.
Ja.
Ja, come on, ey, zu Hause.
Die Quote spricht ganz klar für uns. 1,87.
Ja.
3,60 auf Düsseldorf, geil, auf die Fortuna.
Ja, okay, dann sage ich 3-1.
Ich bin bei Gato 2-1.
Das ist ja ein Pillepalle-Tipp, 2-1.
Ja, aber da passt er, da passt
ja, er. Ja, ich mag auch nicht den Tipp, aber manchmal muss man es machen. Ich habe jetzt wieder 4 Punkte geholt mit dem 1-Tipp. Was soll sagen. Aber ja, es ist auf jeden Fall Schrott. Ich habe noch bei, wo habe ich das gelesen? Bei Newstime, der Santos, jetzt im Vornamen Costa, nee.
Douglas Santos. Ja,
Douglas. Costa war ein anderer. Douglas Santos, Prozess, der ist, glaube ich, heute oder morgen, ich glaube heute. Es ging damals darum, nur als kleines Update, vielleicht sprechen wir nächste Woche drüber, wie er ausgegangen ist. Er ist damals gewechselt und da zu den Russen irgendwo nach Moskau hin, wo wir immer noch jetzt Kohle bekommen, aber für, weiß nicht, damals relativ viel Geld. Und Hoffmann war noch da damals an der Macht und da hat wohl ein Spieler, Berater oder irgendjemand, auf jeden Fall ein Vermittler, ein Agent, den Wechsel eingefädelt und er meinte, er müsste jetzt einen Anteil davon abbekommen haben und Jonas Bolt sagt, pass mal auf, du hast gar nichts gemacht. Du kriegst, es geht tatsächlich um 1, irgendwas Millionen plus Zinsen, du bekommst nichts ab, du hast dir keinen Finger krumm gemacht und so wie mir das scheint, hatte Hoffmann aber einen Deal mit ihm, vielleicht hatte er auch irgendwie einen Kickback, also dass er vielleicht, Hoffmann auch noch was in die Tasche, dass er ihm was abgegeben hat, keine Ahnung, was im Fußball durch alles möglich. Auf jeden Fall sieht man noch, als Hoffmann damals an der Macht war, gab es wirklich einfach schmierige Dinger und ist gut, dass man jetzt von solchen schmierigen Dingern zumindest nichts hört und sie hoffentlich auch nicht gibt. Aber da bin ich mal gespannt, wie das vor Gericht ausgeht. Und ich finde es auch gut, dass man das auch mal dass man sich nicht vergleicht und sagt, okay, hier, du bekommst nicht 1, irgendwas Millionen, sondern nur 500.000, sondern muss auch mal klare Kante zeigen, auch als Symbol für alle anderen schmierigen Spielerberater oder Agenten, die irgendwie was von dem Kuchen abhaben wollen und vermeintlich nichts leisten. Also so geht's nicht. Und da mal gucken, wie das Urteil.
Es war auf jeden Fall heute ein Bild von der Truppe zu sehen, die ich weiß gar nicht, wo das rumgeisterte, von Bolt, Mutzel, Hoffmann und ich weiß gar nicht, wer noch mit alles auf dem Bild war. Vielleicht sammeln wir mal ein bisschen, um Bernie nochmal einen Friseurbesuch zu sponsern.
Ja, Bernie ist echt ein Gangster. Ich glaube, da kannst du richtig viel Shitluder treiben. Das ist ja auch nur, ich meine, da musst du einen dazwischen schalten und sagst so, ja klar, der hat den Kontakt hergestellt und manchmal ist das ja auch so und der kriegt dann halt irgendwie, weiß ich nicht, 10% ab oder so oder der kriegt einen Bonus oder so und dann sagst du das in dem Milieu, in dem Bereich jetzt hier schon irgendwie 7-stellige Zahlen und ich meine, da musst du ja nur mal sagen, so als Hoffmann, pass mal auf, ich schalte dich dazwischen, du bekommst was ab, das ist halt marktüblich, da kräht kein Haar nach in der Bilanz und du gibst mir dafür aber einfach nur mal ein bisschen ab, gib mir 200.000 ab, mehr will ich nicht haben oder so, dann hast du immer noch deine Millionen. Ich meine, wie crazy ist das? Auf einmal zack, so ein Anruf, einmal denkst du 200.000, das ist eine Summe halt im Fußball, es ist schon richtig abgefahren, aber gut, wir werden sehen, was da rauskommt.
Seid ihr Freitag alle im Stadion?
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Da, du auch, Muchel?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch Bock, weißt du, es ist einfach echt ein Downer und ich hatte echt Angst vor dieser Folge, aber irgendwie hat man sich gerade wieder so ein bisschen reingearbeitet, dass man jetzt doch irgendwie am Freitag wieder nicht mit ruhigem Gewissen, aber zumindest optimistischer ins Stadion geht und dafür tut auch dieser Montagabend immer echt ganz gut, das Wochenende aufzuarbeiten, gerade nach so einem Spielen, um dann das nächste Spiel optimistischer ins Stadion zu gehen.
Apropos Stadion, da hatte Finn bei Instagram noch gefragt, wie die aktive Szene so ein bisschen zu der sportlichen Miserie mit dem Walter und so weiter und so fort steht. Ich denke mal, da gibt es noch keine krassen Statements, was mir nur aufgefallen ist. Die haben ja wirklich richtig krass supported auswärts. Ne? Also da sind ja oftmals viele von der aktiven Szene so und da war es ja wirklich so, also bis zum Untergang, sozusagen bis zum Abpfiff wurde nur, also so wie ich das mir wahrgenommen habe, eigentlich fast nur positiv supported. Glaubt ihr, das ist in Düsseldorf auch so, Muchel, oder glaubst du das? Oder,
ja, glaube ich.
Die sind richtig gut eingenordet, ne? Das ist der Verein und nur nach vorne und kein Pfeifen, ne?
Ja, und ich glaube, dass sich da so ein bisschen auch das Ganze wandelt, ohne das jetzt genau zu wissen. Es ist einfach nur ein Gefühl, dass so die aktive Szene und nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Vereinen mehr auf sich selber schaut und gar nicht so sehr auf die ja, auf das Spiel. Also ich glaube, man ist zufrieden mit dem, dass beim HSV im Moment insofern Ruhe eingekehrt ist, dass wir keine Grabenkämpfe mehr haben, dass man irgendwie einen gemeinsamen Weg hat, dass man so ein bisschen auf Konstanz setzt, das, was jahrelang irgendwie nicht der Fall war. Und ich glaube, dass da die aktive Szene auch mitgeht und sagt irgendwie, wir supporten euch auf diesem Weg und gehen das Ganze mit. Und ja, das ist, ich glaube, es ist eher so ein Schulterschluss, wir ziehen das gemeinsam durch und wir supporten euch da, aber auch nur solange ihr auch zeigt, dass das von eurer Seite auch kommt. Also ich würde mal sagen, wenn da die Spieler jetzt irgendwann anfangen, mit einer Einstellung auf den Platz zu gehen, wo man das Gefühl hat, die zerreißen sich nicht und da wird nicht hinterher gegrätscht und dann glaube ich, kann das auch kippen, aber aktuell ist es halt nicht der Fall.
Finde ich richtig geil, muss ich sagen, und ich hoffe, dass es so bleibt, weil das ist eines der größten Faustpfands, die wir haben, unsere Fans, unser ausverkauftes Stadion, hoffe ich auch, dass es so bleibt. Ich hoffe, dass diese Euphorie in Hamburg irgendwie so bleibt. Da gewinnen wir auch ganz, ganz viele neue und junge Fans irgendwie mit, die vorher einfach nur vielleicht Fußballfans waren oder sich zwischen Pauli oder HSV nicht entscheiden konnte oder keine Ahnung was. Der HSV ist wieder cool und ich glaube, diese ganze Positivität, Gemeinsamkeit ist richtig gut und da muss ich auch mal einen Hut vorziehen, weil ich glaube, wenn ich da mal im Eifer des Gefechts irgendwie, weiß nicht, was zu sagen hätte, also nur positiv zu bleiben, Respekt, aber finde ich richtig geil, also genau so muss es sein und ich hoffe, dass es einfach noch so weitergeht und so, schon wie du sagst, Moritz, wenn der Einsatz stimmt, dann glaube ich auch, dann ist man erstmal zufrieden, ne? Alles andere, ja, kann man eh nicht beeinflussen, also der Fan, so wir ja auch, wollen erstmal sehen, dass jeder 100% gibt und dann können wir schon mal weiter diskutieren.
Lustige Anekdote, nicht nur lustige, sondern einfach, was mir aufgefallen ist, am Wochenende war ich auf einem Turnier bei Germania Schnelsen, wo mein Kleiner gespielt hat und wenn man da mal, wo du gerade da sagst, dass der HSV attraktiv ist und gerade auch bei jungen Leuten, wenn du da mal schaust, wie viele dort mit HSV-Trikots rumlaufen oder mit der HSV-Fußballschule, so, da zeigt einfach, was für einen Stellenwert der Verein gerade auch bei jungen Leuten hat. Also wenn du das im Vergleich mit anderen Trikots, früher war es echt, oder so eine ganze Zeit lang war es so, dass du mehr Bayern und Dortmund und Messis und Ronaldo-Trikots gesehen hast, das hat sich echt gewandelt. Also gerade hier im norddeutschen Raum ist es einfach geil zu sehen, wie viele dort mit der HSV-Fußballschule rumlaufen, mit HSV-Trikots und nicht mit unserem Stadtteilverein. Also da macht der Verein ziemlich viel, ziemlich gut. Und da hoffe ich einfach, dass das einfach auch ein Weg ist, den sie so weitergehen und dass das nachhaltig ist und dass das dann sich irgendwann auch insofern bezahlt macht, dass wir da auch wieder internationalen Fußball haben und dass die Jungen, die jetzt mit vollem Stolz die Trikots und vom HSV tragen, irgendwann auch in den Genuss kommen, wie wir ihn zum Teil also auch schon gehabt haben, wieder internationale Spiele zu sehen und den Verein dort zu haben, wo er einfach auch hingehört.
Ich würde sogar sagen, dass das tatsächlich vielleicht noch langfristig ein riesen Geschenk war, was uns vielleicht Jonas Bold oder dieses neue Zusammensein irgendwie so gebracht hat oder Tim Walter auch, der hat dann nochmal deutlich verstärkt und das einfach auch viel mehr wert ist, als vielleicht jetzt nach ein oder zwei Jahren schon in die erste Bundesliga aufzusteigen, dass man sich so als Einheit wiedergefunden hat nach dem Abstieg, wo man auch irgendwie natürlich zum Verein gehalten hat, aber das Stadion war halb bis dreiviertel voll, es gab Krawallen, bla 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 und dann hat man sich jetzt erstmal nach in den 5-6 Jahren jetzt gefunden und
Ich finde, kann man natürlich Jonas Bold und Tim Walter irgendwie nennen, aber das wäre nicht fair denen gegenüber, die da auch alle mit dazugehören, weil es sind mehr als nur die beiden, die dafür stehen, sondern das ist das Gesamtkonstrukt und da gehören wir damit dazu, da gehören aber auch Jonas Bold und Tim Walter, da gehören alle mit dazu, die diesen Verein eben zu dem machen, wie er gerade ist und diesen Weg mitgegangen sind und gehen und dementsprechend würde ich da gar keine Namen irgendwie rausnehmen, sondern ich würde das einfach auf allen Schultern verteilen und würde ich jedem, der sich HSV-Fan nennt und dem Verein irgendwie die Daumen drückt, würde ich das mit zusprechen, dass sie ein Teil davon sind, wie der Verein sich gerade entwickelt und gibt.
Schöne Worte, Muchel. Eigentlich müsste man so die Folge abschließen. Also das Gesamtbild stimmt. Nicht nur wegen zwei, drei Personen, sondern wegen allen, die es im Moment gut mit dem HSV meinen.
So sieht's aus. In diesem Sinne, Jungs, nur der HSV.
Nur der HSV.